war längere Zeit raus aus dem Geschäft. Warum er plötzlich Bundesliga hinkriegen soll, weiß ich nicht. Aber das ist einer, der seinen Job kann und ein bisschen was vom Leben gesehen hat. Mit dieser knackigen Analyse von Kommentatorenlegende Marcel Reif eröffnen wir das Jahr 2021. Herzlich willkommen zu Folge 64 von Rasenballsport. Einmal Hü und dann wieder Hot. So hat man im Nachgang auf jeden Fall recht. Und das sollte sich vielleicht auch mein kongenialer Gegenüber für 2021 auf die Fahne schreiben, damit er uns den Dosenöffner des BVBs, Abwehrhühne und Torschütze Manuel Akanji mal genauer erklären kann, ohne dabei sein Gesicht zu verlieren. Guten Abend, Stevo.
Ein gesundes und frohes neues Jahr 2021 wünsche ich auch dir, lieber Marco, und natürlich auch allen unseren Zuhörern da draußen an den Endgeräten. Herzlich willkommen zu Episode 64 von Rasenballsport. Ich freue mich sehr. Was habe ich dich vermisst die letzten 14 Tage, wo wir
ja, oder?
Zwar miteinander kommuniziert haben, aber nicht so ausführlich über Fußball sprechen konnten. Und ich freue mich jetzt sehr, dass wir wieder loslegen im neuen Jahr. Vielen Dank auch für diese, ja, wie immer sehr herzliche und liebevolle Einleitung deinerseits. Ja, und ich weiß jetzt, worauf ich mich im Jahr 2021 auch wieder gefasst machen darf. An dieser Stelle freue ich mich wirklich sehr, dass wir wieder durchstarten. Es war, oder der 14. Spieltag ist bereits gespielt und es ist wieder eine Menge passiert, auch in den letzten 14 Tagen, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Ich würde sagen, bevor wir direkt rein starten in die ganzen Themen, starte doch erstmal mit der Getränkeauswahl, mein Freund.
Ja, also ich bin gleich wirklich gespannt, wie du aus der Nummer wieder rauskommen willst. Ja, jahrelanges Bashing gegen Akanji.
Ja, das ist kein Problem. Das kriege ich hin, darauf bin ich vorbereitet.
Ist er ja praktisch mittlerweile der Heilsbringer für den BVB.
Ja, also.
So. Aber ich habe wirklich auch Durst Licht und du siehst, ich habe ein Bier mitgebracht nach langer Zeit
mal wieder. Ja, ich habe auch eins dabei.
Und es handelt sich um ein Budweiser.
Ja, sehr gut. Lass dir schmecken. So, hier, war das nicht die Segel-Bundesliga?
Weiß ich gar nicht.
Doch, das war die Segel-Bundesliga.
Ja, das Original Tschech-Lager.
Ja, das war die Segel-Bundesliga.
Das hatten wir noch im Garten, eine Kiste, und die hatte ich ja jetzt gerettet. Und da habe ich gesehen, ach ja, die muss ja jetzt auch mal geleert werden. Von daher.
Wieso hattest du die gerettet? Vielleicht, das hast du mir im Vorfeld erzählt, vielleicht willst du das hier auch nochmal ausführen.
Gerettet? Na, aus dem Garten, weil da ist ja der Bierkeller, der draußen steht, und nicht, dass das alles
über den Winter
frostet.
Genau.
Ja, das geht gar nicht. Also da muss man lieber das gute Bier retten.
Sehr gut.
Das hat jetzt zwar zur Folge, dass wir auf dem Balkon sieben Getränkekisten stehen haben und das aussieht wie, weiß nicht, Kreuzberg oder sowas, aber da muss man durch.
Ja, das, so wie ich dich kenne, ist das kein Problem. Die werden relativ schnell dem Erdboden gleichgemacht werden. Das sieht auch schon sehr gut aus. Das scheint dir zu schmecken. Dann mache ich mal weiter. Marco, es ist wieder Januar. Weißt du, was das bedeutet?
Och nee, nicht schon wieder. Och, nicht dein Ernst. Echt jetzt?
Es heißt leider wieder wie letztes.
Machst du wieder einen auf Detoxing? Und,
nee, das nicht.
Und ich trinke keinen Alkohol. Und
das schon, ja. Das ist korrekt.
Hast ein paar Snackmöhren mitgebracht?
Was? Nee, ich hab dir heute oder uns, beziehungsweise am Ende dann nur mir, ein Bitburger 00 mitgebracht. Genau, im Januar wird kein Alkohol getrunken. Das gilt auch für 2021. Und das werde ich jetzt trotzdem mal probieren, weil ich finde, es gibt unglaublich viele 00-Produkte mittlerweile am Markt. Und ich weiß noch gar nicht so richtig, wie das jetzt schmeckt.
Ja. Schalke muss man deinem Vater geben, der wäre froh bei 0-0 gewesen.
Das stimmt. Das ist gar nicht so schlecht. Krass.
Ja, dann kannst du jetzt komplett
halt nicht
nur
so
noch alkoholfreie Pisse trinken.
Ja, das wird jetzt auch, wie viele Ausgaben haben wir? Wahrscheinlich 3 oder 4, wird dann auch jetzt erstmal so bleiben. Das wirst du schon überstehen.
Ein Bild hier umgefallen.
Was ist umgefallen?
Ein Bild vor Schreck.
Alkoholfrei. Ja, das bringt Bilder in Berlin zum Beben.
So. Ja, ist das traurig, ey.
Oh, ja, aber das ist ja schön.
Und damit beginnen wir das neue Jahr. Kannst du das nicht in der Sommerpause machen? Sag mal, das ist doch.
Nee, im Sommer. Im Sommer auf keinen Fall. Jetzt im Januar, das passt schon. Das ist schon in Ordnung. Du wirst es überstehen, mein Freund. Du musst es ja nicht trinken.
Die gute Nachricht für meinen Vater, der ja wieder voll dabei ist, an dieser Stelle, dass wir jetzt nach 5 Minuten schon das Getränkethema
abhaken
können. Ja,
stoß du mal nur auf.
Genau. Ich hatte außerdem das Feedback erhalten, dass er in der letzten Folge sage und schreibe 35 Minuten warten musste, bis wir mal was zur Eintracht sagen.
Ja, dann wartet er heute länger. Also, dann fangen wir mal an mit den Themen, die in der kurzen Winterpause passiert sind. Zum einen, die Benders werden im Sommer ihre große und ruhmreiche Karriere beenden. Was sagst du dazu?
Was soll ich zu den Bändern sagen? Also, ich glaube, die waren überhaupt nicht greifbar für mich. Ich kann die bis heute.
Ach doch, ja, kann gut, ich habe mit Manni natürlich, verbinde ich natürlich viele große Schlachten.
Der eine hat in Dortmund immer auf die Fresse gekriegt, genau, und ja, vor allen irgendwie sein Gesicht zertreten lassen.
Genau, sein Kopf war immer auf 20 Zentimetern.
Sie wurden beide recht jung, bei 1860 dann bekannt und groß. Und sind jetzt beide bei Leverkusen und haben zusammen für das Karriereende angekündigt. Waren auch beide irgendwie solide bis gut, auch ab und zu mal in der Nationalelf, aber nicht so, dass ich sage, irgendwie so, hey, große Stütze der Nationalelf oder krasse Leistungen im Verein. Pff, weiß nicht, da bist du wahrscheinlich eher gefragt mit dem Dortmunder Bender.
Manni. Ja, Manni natürlich wirklich. Krieger vor dem Herrn, solche Gewinnertypen fehlen uns halt gerade vielleicht an manchen Ecken und Enden, aber ja, hatte den Kopf immer auf 50 Zentimeter Höhe, deswegen gefühlt in jedem zweiten Spiel irgendwie einen Kopfverband und oder eine Maske getragen und ja, ich glaube, da gehen wirklich ruhmreiche Karrieren dann im Sommer zu Ende, finde ich aber auch interessant, ich glaube, die sind jetzt beide erst 32 dann. Und machen dann auch einen Haken an ihre Karrieren, weil sie gesagt haben, sie wollen nicht irgendwie als Invaliden vom Platz gehen. Ganz spannendes Thema, ja. Okay, komm, dann machen wir da einen Haken dran. Ich habe noch ein anderes Thema. Vielleicht
ja, aber das finde ich ja auch richtig. Ich meine, wer will sich denn da, ich weiß nicht, ob Robben das mittlerweile bereut hat. Ja,
ja gut.
Der hat ja auch gesagt, dass er jetzt irgendwie, glaube ich, in der Hinrunde verletzt war und sich dann auch überlegt hat, so, boah, geht's wirklich noch weiter mit dem Körper oder schafft er es nicht? Ja. Und dann denkst du ja auch so, dann hättest du auch gar nicht zurückkommen sollen.
Ja, gut. Langeweile.
Korrekt.
Ja. Zwischen den Jahren der traditionelle Boxing Day in England. Weiß ich nicht, ob du auf die Spiele eingehen willst.
Auf die Premier League ist Verlass einfach. Da wird gespielt. Da wird heute Abend spielt Liverpool wieder.
Seitdem wir
auf und runter.
Seitdem wir über die Tabellenführer in den Top 5 europäischen Ligen gesprochen haben, damals war es ja noch Tottenham Hotspur. Ich weiß gar nicht, wie weit sie jetzt schon durchgereicht wurden. Sie sind ja, glaube ich, Vierter, Fünfter oder so. Das letzte Mal, als ich drauf geguckt habe, vorgestern.
Aber und die haben doch gestern wieder gewonnen.
Haben die gestern wieder gewonnen, dann sind sie vielleicht wieder rangesprungen. Ich habe vorgestern, glaube ich, das letzte Mal drauf geguckt. Und weißt du denn, warum der Boxing Day heißt?
Tottenham ist Vierter. Nee, weiß ich nicht.
Ja, was? Hast du nicht mal eine Theorie? Jetzt Google.
Nee, ich habe es natürlich mal gegoogelt, ja? Und es wird auch immer genannt, wenn die Live-Übertragungen sind, aber es ist nicht so prägnant, dass ich mir das gemerkt habe irgendwie. Hat das was mit Boxen zu tun?
Nein. Als Boxing Day, übersetzt etwa der Geschenkschachteltag, wird im Brauchtum des Commonwealth of Nations traditionell der Tag nach Weihnachten bezeichnet, an dem Angestellte von ihrem Arbeitgeber ein Geschenk erhielten. Der Christmas Box. Der Boxing Day ist jedoch nicht zu verwechseln mit dem Morgen des 25. Dezember im familiären Rahmen, wo dann die Bescherung stattfindet. Der Boxing Day wird als Feiertag am 26. Dezember begangen oder, wenn dieser auf ein Wochenende fällt, am ersten oder zweiten folgenden Werktag. Das genaue Datum variiert nach nationaler oder regionaler Gesetzgebung. Boxing Day wird gefeiert im Vereinigten Königreich, Uganda, Hongkong, Australien, Kenia, Kanada, Neuseeland und Südafrika. Wusste ich nicht, fand ich ganz spannend.
Nö.
Jahrelang zelebriert. Nö, und kannst du dir mal Geschenkschachteltag hinter die Ohren schreiben.
Dass der halt nur bekannt ist wegen der Premier League.
Ja, natürlich. Also, ja, natürlich.
Ansonsten wüsstest du halt, keine Ahnung, das ist wie Namenstag ansonsten.
Exakt.
Keine Sau, weiß
Habe ich Bescheid. Zufällig auch am 26.12.
Oh,
das ist Grüße gehen raus an Nordi. Der weiß schon Bescheid, warum es da geht.
Ja. Ich habe aber, wenn du jetzt hier Premier League, da hatte ich noch drei Notizen mir gemacht.
Ja, dann hau raus. Ich habe mir bewusst nichts aufgeschrieben, weil sonst reißen wir die Stunde heute wieder hier.
Der 22-jährige Milliardärsohn, der Sunderland kaufen will. Sunderland Till I Die, genau, wir haben ja drüber gesprochen, über die Serie, grandios. Und er hat es wahrscheinlich auch einfach auf Netflix gesehen und sich jetzt gedacht,
kaufe ich.
Das ist ja eigentlich ganz geil, genau.
So witzig, da, ich will in die Show.
Kaufe ich doch, oder?
Er hat wahrscheinlich kein Interesse an Fußball, aber will auf Netflix stattfinden.
Kyrill Louis Dreyfus. Jüngster Chairman im englischen Fußball. Und das ist natürlich geil. Gelingt die Rückkehr aus der dritten Liga in die erste Liga, ist stolze Rendite garantiert. So, und dann kommt jetzt einfach einer um die Ecke, denkt sich, jo, mach ich. Und er ist 23 und hat die Kohle. Es ist einfach wie so ein Managerspiel. Das ist ja, Newcastle hat es doch jetzt auch.
Ja, aber stell dir mal vor, das wäre dein Club. Wie würdest du dich jetzt fühlen?
Weiß ich nicht, weil die ja schon so geschädigt sind seit Jahren und weil einfach es keine Alternative gibt. Also die sind ja geschädigt von miserablen Investoren. Und vielleicht sehen sie jetzt diesen 23-Jährigen als Heilsbringer an, der das, vielleicht schafft das ja auch, in 4 Jahren in der Premier League zu sein. Ich gehe schon davon aus, dass die Fans sich dann freuen würden. Und was ist denn die Alternative? Weil du wirst ja, es ist ja immer der Besitzer, ist ja immer irgendjemand, so. Und du musst halt so lange warten, wenn du in einem Besitz von jemandem bist, bis es ein gescheiter Typ ist. Oder du baust dir einen Alternativverein auf, wie es ja, glaube ich, in Salzburg passiert ist, in Paris auch passiert ist, glaube ich. Und der dann fangesteuert ist, da wirst du dann aber sehr schnell an Grenzen kommen. Also, weiß ich nicht, dritte, zweite Liga, weil irgendwann brauchst du halt professionelles Management, Geld und so weiter. Und da geht es dann nicht mehr nur über die reine Fanmasse.
Ich habe zwar alle Staffeln gesehen, aber ich habe gar nicht mehr im Kopf, wer da der Investor war. Bei Leeds weiß ich es noch, das war der Mailänder-Kollege da, aber bei Sunderland habe ich gar nicht mehr auf dem Radar, wer das war, der dann ja jetzt den Club verkauft hat. Aber gut.
Stimmt, ich auch nicht.
Witzig. Vielleicht war der zu sehen überhaupt? Ich weiß nicht.
Ich glaube schon.
Ja, okay.
Ich glaube, die müssen nämlich auch krass einsparen und sowas. Naja. Sehr geil war, glaube ich, José Mourinho, der auch einen überragenden Instagram-Kanal hat. Den muss man unbedingt folgen.
Hat er jetzt einen? Oder hat er schon lange einen? Ist völlig an mir vorbeigegangen.
Ich glaube, letztes Jahr erst eröffnet oder sowas.
Ja.
Aber es ist überragend. Der hat dann, glaube ich, ein Video gepostet oder sowas, wie er mit seinem Staff in der Lobby sitzt, in der Couch. Und hat dann gefilmt, so rundherum. Und dann lief auf einem super großen Screen, lief Sky Sport News HD, halt die UK-Version. Und da wurde gerade berichtet irgendwie, dass noch nicht klar ist, ob Tottenham spielt oder nicht.
Ach, okay.
Wegen den Corona-Fällen. Ja. Und das Spiel wurde dann letztendlich tatsächlich verschoben.
Ja.
Aber oben rechts war dann die Uhrzeit, irgendwie 14 Uhr. Und er hat gesagt, in 4 Stunden wäre Anstoß. Wir wissen nicht, ob wir spielen. Best League in the World. Ja, das ist geil. Das finde ich einfach.
Er hat guten Humor auf jeden Fall.
Ja, das ist so genial. Einfach so, ja, das müsste doch die beste Liga der Welt sein, oder? Wenn man 4 Stunden vor Anpfiff nicht weiß, ob man spielt. Also, der wirklich großartig. Und der hat auch der hatte einen neuen Linksverteidiger vor der Saison geholt, diesen Sergio Reguilón oder sowas aus Spanien, glaube ich.
Ja.
Und er wusste, dass der alleine zu Hause ist an Weihnachten, weil die haben ja, wie du es ja gesagt hast, Boxing Day und so weiter, sind verpflichtet und außerdem Corona-Scheiße am Laufen. Also kam der nach dem Training in die Kabine und hast du es mitbekommen?
Nee.
Na, super. Stand eine Box in seinem Spind. Hat er die aufgemacht, war ein fertiges Spanferkel drin. Von José gesponsert.
Für ihn alleine.
Der hat ihm dann gesagt, ich weiß, dass du heute, dass du morgen alleine bist.
Ist ein Spanferkel.
So kannst du wenigstens gut essen. Geiler Move, oder? Das ist
er kümmert sich, ja, aber ein ganzes Spanferkel ist natürlich wild.
Das ist natürlich irgendwie, keine Ahnung, knapper mal an der linken Hüfte und dann den Rest kannst du wegwerfen, aber die Geste zählt ja.
Ja.
Das fand ich auch gut. Und dann war ein Gerücht, wurde jetzt glaube ich noch nicht irgendwie was draus, aber Arsenal London geht ja ins letzte halbe Jahr mit Özil. Mhm. Und die haben ja auch richtig Probleme, die sind ja richtig abgeschmiert unter Arteta. Die haben gut begonnen und dann, ich weiß nicht, ich glaube Lacazette und Aubameyang im Sturm haben richtig Ladehemmung. Und da war jetzt ein Gerücht, dass er for free zu Juve wechselt, weil Ronaldo auch mit ihm ja bei Real gespielt hat und Ronaldo schon mal gesagt hat, ja, Özil hat meine Laufwege am besten verstanden, hat mir die meisten Vorlagen gegeben und so weiter. Und dass der ganze Deal for free läuft. Keine Ablöse und auch kein Gehalt. Arsenal will ihn einfach nur weg.
Meckern. Ja, krass.
Das
ja,
ist so krass, das oder? Stell dir das mal vor. Und das ist ein Typ, der was räumt der ab? Das hatten wir doch schon mal. 300.000
in der Woche.
Euro in der Woche,
glaube ja, ich. Ja, irgendwie sowas. Mhm.
250 das ist 200. So krass. Und du hast, dein Arbeitgeber will dich einfach nur so hart loswerden, dass er sagt, ey, weißt du was, verpiss dich einfach. Geh bitte einfach nur weg aus London. Wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Dein Name soll hier irgendwie aus dem Register gelöscht werden. Nichts, weg. Wir zahlen alles weiter. Kannst du alles machen. Wir zahlen. Alles gut. Aber weg.
Mach dich vom Acker.
Aber weg. Geh weg.
Krass, ja.
Das ist richtig krass, ja.
Ja, nicht so schöne Fußstapfen dann hinterlassen in London. Ja, so ist das.
Das zur
Premier League. Ja, apropos Arsenal. Chelsea gestern noch ein bisschen geguckt.
Ja, Chelsea, da
die schmieren auch richtig ab.
Ob Tuchel, ja genau.
Tuchel können wir auch.
Da vielleicht zuschlägt. Das wäre natürlich.
Gibt ja jetzt diverse Szenarien. Tuchel wurde ja am Heiligabend quasi beurlaubt. Haben wir ja auch noch nicht diskutiert
darüber. Ja, und die haben es ja erst jetzt bestätigt irgendwie, ne?
Ach so, okay.
Wusste als sie Pochettino vorgestellt haben.
Ja.
Also richtig übel. Wie kannst du, also ja, jemanden am Weihnachtsabend oder am Vortag kündigen, es nicht publik machen, das ist dermaßen unterste Schublade, das ist wirklich ekelhaft. Da würde ich nicht unterzeichnen. Ja, wenn sie mit 10 Millionen zahlen vielleicht. Aber.
Ja, und wo landet Thomas?
Thomas, ich sag entweder er nimmt jetzt Chelsea, weil ich glaube, sie wollen direkt jemanden.
Die wollen ihn ja schon mal haben.
Mhm. Ja, also sowieso dieses Klopp-Modell. Klopp ist ja, glaube ich, auch im Frühjahr zu Liverpool gegangen. Und mit dem Wissen, ja, versuch halt das Bestmögliche aus der Saison rauszuholen. Und dann im Sommer kannst du dein Team bauen. Mit Rüdiger, Havertz und Werner haben wir auch drei Deutsche drin. Den kann er bestimmt gut was rausholen. Oder er wartet bis zum Sommer auf Barcelona, weil da Koeman ja auch.
Ich habe noch ein wildes Gerücht gehört, ich weiß gar nicht mehr wo.
Auf der Abschussliste steht.
Die Bayern waren ja auch schon mal an ihm dran. Und Hansi beerbt den Yogi in der Nationalelf. Und Tuchel geht nach München. Fände ich als Dortmunder nicht so schlecht, dann könnte er da ein bisschen Unfrieden shiften.
Weiß ich nicht. Die Bayern sind zu gut. Das hast du ja auch gestern gesehen. Was ist
Wahnsinn. Da
dir? Ja. Was eine Kacke. Ich sehe das 0-2 zu Halbzeit.
Ich habe auch eingeschaltet.
Was ist hier los? Ja. Das ist ja mega geil. Das ist ja der
Hammer. Mein Dad, fand das nicht so witzig.
Gut. Er hat mir gesagt, Schalke braucht kein Glück, als ich ihm viel Glück wünschen wollte. Also, dann soll das auch irgendwie, dann muss er damit klarkommen.
Nee, die brauchen Tönnies.
Aber dann, ja, zu dieser Theorie müssen wir dann auch nochmal kommen. Das stand ja jetzt auch als Kommentar, glaube ich, in der Bild oder so.
Nee, nicht als Kommentar, das passiert. Der hat seine Hilfe angeboten und wenn sie die nicht annehmen, sind sie kaputt.
Angeboten. Ja, genau.
Ja, also die werden das annehmen.
Weil das vom Land ja auch, glaube ich, auf der Kippe steht, ne?
Nee, die Bürgschaft, die haben sie ja, glaube ich, im Sommer schon bekommen. Und ich glaube, der Druck wird auch einfach so groß werden, wenn Tönnies das anbietet, dass er sich da involviert und auch die Finanzen quasi stützt oder Transfers übernehmen wird. Er lässt sich das ja auch verzinsen, was ich gehört habe, irgendwie mit 4%. Also es ist ja auch für ihn ein Plusgeschäft dann am Ende. Nichtsdestotrotz wird das Land ja dann, das ist ja so ein bisschen Schizophrenie, ne? Am Ende wurde er im Sommer vom Hof gejagt, weil er unter anderem natürlich Corona in seiner Flascherei, dann diese rechten Aussagen auf dem Handwerkertag in Paderborn etc. etc. Und jetzt sorgt er dafür quasi, dass die Bürgschaft des Landes NRW durch seine Gelder von Blau-Weiß-Gelsenkirchen quasi nochmal überhaupt eine Chance hat, wahrscheinlich zurückgeführt zu werden. Weil, wenn die runtergehen, ganz ehrlich, da kannst du einen Haken dran machen. Chapter 11 hier, Insolvenz anmelden, da ist Feierabend. Also,
ja, eigentlich schon. Ja,
ja da wird jetzt so viel Druck aufgebaut auf Kollege Schneider und den Aufsichtsrat, dass sie das annehmen müssen. Also ich gehe fest davon aus, dass der Fleischer aus Reda Wiedenbrück bald wieder da ein bisschen walten wird.
Ja. Irgendwo habe ich gelesen, dass es Probleme gibt oder irgendein Gericht das jetzt nochmal überprüfen will oder keine Ahnung, aber ist ja auch egal. Ich glaube auch, Schneider,
ist es halt
dass
nicht,
der immer noch da ist, ist Wahnsinn.
Das ist, dann ist es halt nicht der US-Investor, sondern der Investor aus Ostwestfalen. Und Schneider, ich habe es auch nochmal nachgeschlagen, Jochen Schneider hat in den letzten 2 Jahren bei S04 7 Trainer verschlissen. Und, ja, und in davor, Stuttgart in,
ja, genau, den, ja.
in den letzten 6 Jahren 8 Trainer entlassen. Wahnsinn, ja. Ey. Und er knüpft jetzt auch zu Recht seine Zukunft an die von Kollege Groß. Also,
ja. Aber da frage ich mich, wie kann, das ist so Wahnsinn. Also,
ja, am Ende hat so Tönnies den ja geholt. Ja, und es hätte wahrscheinlich funktioniert, wäre Tönnies nicht aufgrund politischer Ereignisse letztes Jahr gestürzt worden. Was war das für ein Geräusch? Ah, hast du das auch gerade gehört?
Toralarm-App.
Ich dachte gerade, was? Wer pfeift mir hier ins Ohr?
Das ist auch wichtig für den Podcast. Anpfiff Düsseldorf gegen Paderborn.
Ah ja, so. Sehr, sehr gut. Und ich dachte, hab mich gerade voll erschrocken. Und dann, ja, mit Tönnies wahrscheinlich dann als starken Mann bei S04. Und Schneider, der
aber das
dann
ist
in
wirklich,
Ruhe als
ich bin
Sportdirektor
so gespannt.
Arbeiten kann.
Ich bin wirklich, also ja, also erstmal Schneider, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass so ein offensichtlich unfähiger
halt
Mensch
ja.
so lange in so einer Funktion tätig sein kann? Das kann nicht sein.
Hat sich mal durchgewurscht.
Weiß ich nicht. Das ist so, ab einer gewissen Ebene, da zählen nur noch Connections und nicht die Resultate, was du lieferst.
So.
Das ist wirklich verrückt. Das ist ein Geklüngel und ein Gebumse, ein Hin- und Hergeschiebe. Und da können sich auch Lurschis wirklich über Jahre, was ist mit Groß? Warum holen die den Groß? Der hat die letzten 8 Jahre in Saudi-Arabien oder was trainiert? Sag mal, habt ihr einen Arsch offen? Was ist denn da kaputt? Weißt du, wenn der mit dem Vorschlag kommen würde, würde ich sagen, was willst du? Schon allein der Vorschlag zeugt davon, dass er keine Ahnung hat. Dann würde ich sagen, alles klar. Dann
Jochen, da
brauchen wir gar nicht über deinen Vorschlag zu reden. Hier ist die Tür, geh bitte.
Komm nie wieder.
Also da gibt es so viel bessere Ideen und also so viel bessere Trainer auf dem. Selbst da wäre der Funkel besser gewesen.
Ja.
Aber ein Groß, der kommt dann. Und wie der aussieht, hast du den mal gesehen?
Der
sieht
aus
mit seiner. Hast du gesehen, wie der sich in Berlin hier präsentiert hat mit seiner
blauen Trainingsjacke
und dann diese schwarze Mütze auf? Der sieht aus, als ob er sich irgendwie bei Undercover Boss ins Stadion geschmuggelt hat. Also, als ob der dachte so, krass, die haben immer noch nicht gerafft, dass ich hier gar nichts kann.
Hier geht's um, genau. Sie,
und es geht um die Existenz des FC Schalke 04. Das ist doch Wahnsinn, die in die Hände von dem Groß und den Schneider zu legen. Das ist Selbstmord, ey. Und
weil halt auch keiner, ja, auch, keiner mehr da.
Dass die Fans da nichts machen, dass die Ultras da nicht machen. Die haben doch so eine große Fangemeinde. Ja. Warum sägen die denn den Schneider nicht ab? Warum machen die da denn nicht Druck? Demos, was weiß ich was? Irgendwelche Aktionen, dass der.
Kann ich mir auch nur mit Corona erklären. Am Ende kann ich sonst nicht nachvollziehen. Ich verstehe auch nicht, warum die das einfach versehenden Auges sich da alle ins Messer stürzen gerade und.
Und wer sitzt denn überhaupt im Aufsichtsrat von Schalke?
Wie heißt der denn nochmal?
Dass die das erlauben. Da sitzt doch auch ein Hüb Stevens, oder? Auch für einen Hüb Stevens ist das ist doch, also, als ob die dem ins Gesicht pinkeln. Hier, Hüb, kannst du mal 2 Spiele übernehmen. Dein Nachfolger, der uns jetzt in der Rückrunde retten soll, wird übrigens Christian Groß. Der kennt den wahrscheinlich nicht mehr.
Eieiei, da sitzen echt so. Ja, Hüb sitzt auch da drin.
Ja.
Ja.
Das verstehe ich nicht.
Das sind auch wirklich.
Sorry, aber.
Typen, Leco Mio.
Und das ist krass, das bringt ja mich schon mal auf die Palme. Und mir ist Schalke eigentlich egal. Außer, dass ich sie in der Bundesliga haben möchte.
Vorstand, aber der, ja genau, Alexander Jobst, der hat für mich auch wirklich, also. wenig Ahnung von dem, was er da, glaube ich, veranstaltet. Also. Ja, das sind 3 Personen. Gut, ne? Alexander Jobst, Christina,
und dann auch so ein Ut,
Rühl,
ey, da kannst du direkt weitermachen. Da kannst du direkt bei der Mannschaft weitermachen, ja? So ein Ut, voll Affe, ey. Kommt da aus Köln wieder zurück und kann froh sein, dass er da noch irgendwie mitwirken kann, ja? Und mit seinen 4 Toren in 40 Spielen als Stürmer stellt er sich nach dem Spiel hin, versiebt irgendwie eine Großchance, ja, und noch weitere Gelegenheiten gegen die Berliner Mannschaft und stellt sich danach hin, ja, wir brauchen jetzt mal richtig gute Spieler. Also so geht das nicht. Ansonsten wird es ja aber eng. Wir brauchen jetzt mal richtig gute Spieler, da müssen wir richtig noch Transfers. Und ich denke mir so, ja, dich müssen sie verkaufen und ja. Du solltest mal endlich kein Gehalt mehr verlangen, wenn du hier eine Chance nach der anderen versiebst. Also und das auch in der Öffentlichkeit anzusprechen. Weißt du kannst einen Kader ja kritisieren, aber dann solltest du es auch irgendwie angemessen machen. A, intern und B, vielleicht schon vor der Saison, wenn man noch reagieren kann, wenn du es siehst und nicht erst, wenn irgendwie das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ja?
Also mein Dad ist schon mal ganz zufrieden jetzt mit Kolasinac und jetzt braucht es noch 2-3 weitere Transfers, idealerweise Leute, die Hütte schießen oder Tore schießen vorne, weil aktuell jetzt in Berlin meinte er hat sich das natürlich 90 Minuten der das hat ja schon masochistische Züge, hat sich da 90 Minuten der Qual hingegeben.
Am Anfang haben die
60 Minuten haben die, ja, die haben zwar in der ersten Halbzeit gleich einen Treffer kassiert, aber 60 Minuten bis zum 16er war das gut. Aber dann ist halt bei denen einfach Ebbe.
Ja, auch das 1-0, das fällt ja irgendein Schuss, wird abgefälscht oder blockiert, fällt dann Gendouzi diesen Gendouzi vor die Füße und so. Das ist dann halt auch Pech, aber trotzdem, ey, Ich hoffe, so ein Kolasinac kommt da hin und er wird er wie beim Angriff auf Özil, wird er dem Uth erstmal links und rechts eine mitgeben und sagen, Alter, hast du sie noch?
Er soll ja, glaube ich, gleich Kapitän werden.
Fresse
halten.
Ja, natürlich. Ja. Der kommt, wird direkt Kapitän und erstmal Uth, Fresse halten. Alles intern. Nach außen geht jetzt gar nichts mehr. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf den Klassenerhalt und dann ist gut.
Weil also, ehrlicherweise, es sind nur 14 Spieltage bisher gelaufen. Die anderen sind noch nicht meilenweit weg. Wenn sie es jetzt schaffen, ja, wer weiß, ob sie den Rekord jetzt erstmal am Wochenende brechen, aber oder einholen und
einstellen, ja.
Und dann ist trotzdem immer noch alles drin, weil offizielle Herbstmeisterschaft, die kommt ja erst noch in.
Ja, natürlich, das sind 6 Spieler. Punkte, das ist ja gar nichts.
Das ist gar nichts.
6 Punkte. Ja. Also ich weiß noch, die Eintracht hat sich mal gerettet, da waren sie, weiß ich nicht, nach 28 Spielen 6 Punkte entfernt oder sowas. Ja. Und das ist hier gerade mal 14 Spiele. Das ist noch alles drin. Die können das noch schaffen. Aber ja, die brauchen jetzt noch mal irgendwie 1-2 gute Transfers. Und dann müssen die sich halt mal zusammenreißen, ja. Und dürfen nicht mehr so eine Scheiße
spielen. Ja, und ganz ehrlich, ja, ich glaube, denn wenn Tönnies kommt, dann wird er das Ding jetzt noch mal mit Schneider bis zum Sommer und dann noch mal neu ausrichten.
Schneider sofort rausschneiden. Echt. Sofort weg.
Schneider rausschneiden, finde ich auch ganz gut. Ja.
Selbst wenn du da, weiß ich nicht, einen Felddienst hinstellst, wird es besser. Echt? Das ist wirklich.
Oh Mann.
Schneider raus, eine Kiste Felddienst hinstellen, wird besser laufen als vorher. Keine Frage. So,
komm, dann gehen wir rein in das Spiel.
Genau, gehen wir rein über das Spiel. Wie gesagt, 1-0, ein bisschen glücklich, aber dann auch irgendwo verdient. Vorbereitung: Matthäus Cunha. Der ist richtig gut, ne?
Ja, sehr gut. Ich bin, also da, das haben die. Also,
wir haben ja schon gesagt.
Mein Vater meinte nur, aus den 200 Millionen Windhorst-Millionen haben sie schon so 1-2 ganz gute Spieler geholt auch.
Ja gut, haben sie aber auch, glaube ich,
auch viel versenkt.
Verschätzt, ja. Toussaint,
muss man warten. Aber
Piontek hat ja auch. Cunha ist auf jeden Fall gut. Der hat ja auch nochmal so einen Fanschuss abgelassen. Mhm. Der ist schon top.
Ja.
Mit dem kann man arbeiten. So, Darida, Dauerläufer, ist ja schon seit Ewigkeiten der die meisten Kilometer da abspult. Mit 2 sensationellen Vorbereitungen. Dann einmal auf Córdoba in der zweiten Halbzeit. Mhm. Und dann nochmal schön Deckel drauf gemacht. Piontek mit seinem bekackten Jubel da.
Das war ja, da hat der Kommentator sich so aufgeregt. Ich meine, ja.
Vor allem, das ist halt 90er Jahre. Der hat gesagt, seinen Maschinengewehrjubel.
Ja, bei
der. Also, das will ich sehen, wie ein Typ mit, so. Jeweils ein Maschinengewehr in einer Hand hält und dann damit schießt. Also für mich ist es mehr so Pistole irgendwie. Ja. Aber
kann man die Kirche auch mal im Dorf lassen.
Weiß auch nicht. Und die Hertha, das ist jetzt spannend. Sie haben ja gesagt, sie machen jetzt die große Aufholjagd, weil sie jetzt gute Gegner haben. Und ja,
ich dachte eigentlich, die Blauen reißen was. Ich habe halt nicht auf die Blauen getippt, aber ich dachte, die Chancen sind gar nicht so schlecht, weil Bruno war ganz schön angeschossen noch vor Weihnachten und ja, hat er jetzt den Kopf aus der Schlinge gezogen. Erstmal.
Ja. Ich habe die Hertha auf 4 gesetzt vor der Saison.
Ja, da kannst du ja noch.
4 sind aber auch nur 9 Punkte. Also wenn Schalke sich noch retten
ich kann, ja auf dann Europa kann
die Hertha
League,
auch noch in die Champions League.
Europa League ist näher, das stimmt. Ja.
So, gut, haken dran, oder?
Ja.
Bayern hatten wir auch schon angerissen. Wie gesagt, ja, 2-0 zur Halbzeit von Mainz. Einmal Burkhardt, der setzt sich da geil durch gegen, was war das, Boateng, glaube ich. Den hat er so ein bisschen weggeschoben.
Ja, und der hat sich noch mega darüber
sich dann auch, aber auch fallen. Ne?
Ja, also
und dann hämmert er das Ding an Neuer vorbei.
Ja, zu Recht. Das war echt geil. Voll.
Und dann noch Hack mit dem Kopfball.
Ja.
Und dann steht 2-0. Und jeder
zur Halbzeit. Sich,
yes,
Pause.
Geil. Eine spannende Bundesliga-Saison. Jawohl. Endlich mal wieder was zu gucken. Und dann, ich habe noch überlegt in der Halbzeit, boah, die Bayern sind die Bayern. Sollte ich vielleicht einfach einen Zehner auf Sieg Bayern setzen?
Wie war die Quote?
Das war schon, ich habe es nicht gecheckt.
Na, okay.
Ich war dann auch hier so beschäftigt, ich konnte es nicht gucken und so weiter, habe es dann sein gelassen. 2-1 dachte ich mir, ah, vielleicht sollte er jetzt nochmal setzen. So, und 6 Minuten später stand schon 2-2 und da habe ich mir gedacht, ach, fickt euch, alles gut. Dann halt nicht.
Ja, also 5 Tore war natürlich eine Nummer, ne, nach dem Seitenwechsel. Also.
Das ist so krass, ich glaube, das würde halt bei einem Dortmund auch nicht passieren, ne?
Nee.
Die würden da einbrechen, die sind nicht so.
Ja, aktuell, die so, würden dann 3-0 verlieren. In so einem Spiel. Und ja, also Sané dann zum 2-2, das war ja schon Robbenesque, wenn man das so sagen.
Der läuft halt einfach rum.
Und dann hämmert der den da, also
pff. Zack, unten links, flach genau. Rein.
Dann gab es ja noch den Treffer von, wie heißt der, Barreiro, oder bist du der?
Ja, da wusste ich, ja, der annulliert.
Barreiro, der aberkannt wurde, aber Süle macht dann das 3-2 und dann. Ja,
ja, die haben ja auch auf ein Tor gespielt dann einfach. Ne?
Ja, da ja Mainz, da kam gar nichts mehr. Und ja, Lewandowski per Elfmeter und dann nochmal Lewandowski. Kurz vor Schluss, also jetzt mit 19 Treffern, 19 Treffer in 14 Spieltagen, an 14 Spieltagen gefolgt. Und dann kommt erst Haaland mit 10. Er hat einfach 9 Tore mehr. Ja, gut, Haaland hat jetzt ein paar Spiele nicht einfach mitgespielt.
Ja. Also Lewandowski ist wirklich einer, der könnte den Müller-Rekord, ich hätte es nie für möglich gehalten, dass sowas in der aktuellen Zeit noch funktioniert, genau. Aber es ist natürlich die Dominanz der Bayern einfach auch.
Ja, klar. Und interessant ist, 9. Spiel in Folge ohne weiße Weste für Manuel Neuer. Also in der Hinsicht kassieren sie schon ein paar Treffer, Defensive der Bayern steht nicht so gut und damit hat er auch seinen eigenen Negativrekord jetzt schon eingestellt. Vielleicht sollten wir noch kurz darüber sprechen, dass die Mainzer völlig runderneuert quasi in dieses Spiel gegangen sind. Mit Schmidt als Sportdirektor, Heidel als zurück als starker Mann, Jan-Josef Liefers. Wie hieß der? Lichte? Jan-Moritz Lichte? Oder
Jan-Moritz Lichte ist weg und Sievert. Das habe ich auch erst danach gelesen. Ja. Ich habe in der Berichterstattung war so gefühlt nur Heidel und Schmidt.
Genau. Und ich dachte auch so, wer ist eigentlich der Coach, der da steht? Habe ich erst
genau, geguckt. Ich habe dann von Sievert gelesen, habe gesagt, Sie was? Wer ist das? So, hä, wo ist der Licht hin?
Ja, adios.
Ja, krass.
Genau.
Ja, und dann, ja, gut, Geschichte erzählt, Bayern München, jawohl.
Gewinnt 5-2.
Richtig toll.
Wieder
du musst halt auch sehen, die Bayern, weißt du, 44 Tore. So, die machen im Schnitt mehr als 3 Tore im Spiel.
Das ist ein brutaler Offensiv.
Dann ist halt auch klar, dass du da irgendwie als unangefochtener Stammstürmer mal mindestens 15 Buden machst oder sowas, ja, 10, 15 oder sowas. Lewandowski ist halt auch noch ein krankes Schwein, der macht dann halt immer 19 und ja, es ist so langweilig, wie die Liga halt dann zu Ende gehen.
Ja, sind damit wieder an dem Ostclub vorbeigesprungen. Dann sprechen wir ganz kurz über den Club.
Ja, schade, in Stuttgart 1-0 gewonnen.
Ja, richtig. Genau.
Sie waren drückend überlegen und der Stuttgarter Torwart, der war geil.
Kobel. Der wird trainiert Note von einem Bekannten 5, von mir.
Auch ein Elfer, echt?
Mhm. Und der feiert den immer. Und ja, ich musste sagen, als ich auf den Acker geguckt habe, habe ich mich so ein bisschen, habe ich gedacht, okay, ich bin im falschen Stadion. Ich dachte, das ist der Deutsche Bankpark zu Frankfurt, in dem die spielen.
Halt die Schnauze, wir haben einen neuen Rasen. Und wie du an Beispiel Leverkusen gesehen hast,
ist
ein neuer Rasen auch gefährlich.
Oh, das ist ja Wasser auf die Neubertschmühlen hier jetzt gerade.
Deswegen kannst
der
du,
Sieg
wir sind jetzt, ja, wir sind jetzt bei Minute 35, jetzt kann mein Vater auch über die Eintracht hören. Das kannst du natürlich.
Also man muss noch kurz, VfB, ein bisschen unglücklich, weil der Gegentreffer von Olmo 1-0 von Stenzel auch noch abgefälscht wird. Die Flanke vorher und dann ein bisschen unglücklich alles, wie das da so passiert.
Genau.
Also
die und die hätten ja ganz fast noch den Ausgleich gemacht.
Ja, genau.
Gulaschi hat auch super gehalten.
Ja.
Gegen Gonzales, glaube ich. Richtig. Den ich ja auch immer geil finde.
Gonzales.
Ja, gutes Zitat von Nagelsmann. Zum Linienrichter habe ich gesagt, dass er aufpassen soll. Ich habe gerade frisch Kartoffeln gepflanzt. Er soll nicht drüber laufen. zum Acker, zum Zustand des Rasens.
Ja,
genau. Fand ich gut. Auf der anderen Seite ist er Trainer des Commerzclubs.
Ja.
Also auch ein bisschen scheiße. So.
Genau.
So, was war noch langweilig? Okay, Köln-Augsburg. Wow.
Köln-Augsburg, ja, also ich habe Konferenz so ein bisschen geguckt und ich glaube, wie ist der? Schmiso hieß der Kommentator, wie heißt der? Florian Schmidt-Sommerfeld. Der wurde immer zugeschaltet und hat dann immer gesagt.
Ein NFL-Legende.
Ja, genau. Der wurde dann immer reingestellt von Buschmann auch, der parallel, ich weiß nicht, was der kommentiert hat, ich glaube. Gladbach in Bielefeld oder sowas, der dann immer nur meinte, so, gehen wir nach Köln. Und der sagte, ja, hier ist nichts passiert. Sie haben nichts verpasst. Wir können weitergehen. So, also geil. Es war wirklich, so in der Art war man wirklich schon herrlich. Der ist dann wenigstens sehr ehrlich und offen. Ja, gibt nicht viel zu sagen. Kackspiel, 77. Minute. Wie heißt der? Lago macht das 1-0.
Lago oder Iago?
Weiß Iago, ich habe keine Ahnung. Sichert mir 3 Punkte im Tippspiel und
ja, das ist eine Scheiße. Ich habe da, ja, glaube ich,
auf. Ja, du bist aber, wir sind so punktgleich, mein Freund. Du hast mich noch.
Ja, ich bin aber von dir vorbeigezogen, ne?
Ja, aber wir sind so punktgleich. Sieht's aus.
Ja, und?
Du stehst nur vor mir, weil das Programm es nicht anders darstellen kann.
Nee, weil ich besser bin. So.
Nein, weil.
So sieht's aus.
Dein Nickname.
Du hast dich du hast dich ja noch. Du hast dich ja noch letztes Jahr gefreut. Oh, jetzt ja, bin gut, ich an dir vorbeigezogen. Ich muss aber auch wirklich sagen, besser hätte ein Jahr nicht enden können. So, einen Spieltag später, schon musst du wieder deine große
Schnauze. Ja, es sind ja auch noch ein paar Spieltage, aber wer hätte das gedacht? Ich bin so schlecht rausgekommen und jetzt gibt es auch nicht mehr so viele Unentschieden, mein Freund.
Ja, ich sag dir mal was, die Bonuspunkte, Schalke 04 auf den letzten 3 Plätzen, die krieg nur ich.
Mal gucken, ich glaube nicht, dass das passiert jetzt. Mal gucken, wen die noch, hängt davon ab, wen die jetzt holen. Wie Uth gesagt hat, wir brauchen richtig krasse Spieler jetzt.
Weißt du, was krass wäre? Wenn Arsenal Özil eh loswerden will.
Boah, wenn der, das wäre krass. Das wäre auch krass.
Ja, ja. Warum denn nicht? Der Özil in seinem Heimatverein, der kriegt doch immer noch die Millionen.
Stell dir mal vor, der
Arsenal
rettet ihn.
In den Arsch geblasen. Das wäre doch Wahnsinn. Warum denn nicht?
Ja, halbes Jahr könnte er nochmal kicken. Hätte auch nichts mehr zu verlieren, ehrlicherweise.
Genau,
den wird danach noch jeder Verein nehmen, also von daher.
Genau, er kriegt das Gehalt weiterhin von Arsenal, er hilft seinen Heimatverein, er kann wieder mit Kolasinac spielen, Best Buddy, auch schon bei Arsenal. Er hat da irgendwie, weiß nicht, Legendenstatus, er kann sich da empfehlen mit guten Leistungen und hat danach nochmal einen geilen Transfer mit schönem Handgeld, weil er ablösefrei ist.
Genau so sieht's aus. Also, lieber Jochen Schneider, ich hau dann gleich bei uns in die Insta-Story unser PayPal-Konto vom Podcast Rasenballsport, gerne dahin die Provision für diesen wunderbaren Tipp überweisend.
Genau. Danke. Lieber Jochen, einfach mal im nächsten Laden des Vertrauens ein bisschen Baklava kaufen, dann den Mesut anrufen und überzeugen, Baklava. Nach Hause zu kommen.
Genau. Er soll nach Hause kommen.
So. Ja.
Nach Hause kommen. Gut. Sprechen wir mal über die Köpenicker. Man fühlt sich ja eng verbunden mit denen.
Nur nach Hause. Ey, da hätte ich es auch nicht gedacht.
Doch, weil klar.
Man glaubt einfach nicht, dass sich Union Berlin. Nee, das war überhaupt nicht safe.
Doch, die sind so gut drauf im Moment. Und
nee, aber man glaubt einfach nicht, dass sich Union Berlin so. Man wartet auf den Einbruch. Weil das ist wie Freiburg letzte Saison, weißt du? Da haben wir auch immer gesagt, so, ja, Freiburg ist jetzt unter den ersten 4 und es ist mal ganz cool, dass die das so. Dass
man
die so
wartet
eine Phase
auf den
haben.
Einbruch. Ja.
Am Ende der Saison stehen sie aber eh im Mittelfeld. Und genauso kam es bei SC Freiburg und genauso wird es auch bei Union Berlin kommen. Oder nicht? Glaubst du wirklich, die haben da irgendwie was?
Ja gut, ich habe die auf Abstieg gesetzt. Also, das wird jetzt auch immer komplizierter, ehrlicherweise. Aber wenn die so weitermachen, ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich so in der unteren Hälfte, der oberen Tabellenhälfte festsetzen. Vielleicht machen sie euch einen
Platz
streitig.
Was ich halt verrückt finde, ist dieser Avonie, der hat ja jetzt, der knipst einfach, ne?
Ja, krass. Vor allen Dingen mit allem. Diesmal mit der Picke. Und das ist wirklich echt krass. Also, hat mir dadurch auch so ein bisschen meinen Tendenztipp natürlich kaputt gemacht. Aber gut, sei ich. Ja. Aber ich habe ja trotzdem 2 Punkte mitgenommen.
Genau, der hat genetzt und dann auch der Herr Becker. Und Vorbereitung Avonie. Und dann stand es schon 2-0 zur Halbzeit. Und das spielen die Köpenicker einfach runter.
Ja,
Da haben die keine Probleme.
Haben die gar keine Hemmung. Ja, und ich meine, das ist Werder Bremen. Also jetzt natürlich nicht die Krönungsoffensive, aber gestandener Bundesliga.
Johann Miku Werder Bremen, aber trotzdem.
Genau.
Die haben im Pokal gegen Hannover 3-0 gewonnen. Die haben davor gegen Mainz gewonnen. Und dann sagst du mir, es ist ein easy bet. Also, was? Auf keinen Fall.
Ja, und davor?
Knapp gegen einen Borussia Dortmund verloren, das irgendwann mal deutscher Meister war.
Ja. Wie verloren? Dortmund hatte doch verloren.
Nee, Dortmund hat 2-1 gegen Bremen gewonnen.
Ach so, nein. Ich war jetzt noch bei Union. Ich dachte, du liest jetzt gerade die Statistik der letzten Union-Spiele vor. Die habe ich nämlich
nicht. Nein, Werder Bremen. Werder Bremen hat gegen Hannover 3-0 gewonnen und davor gegen Mainz 1-0. Das heißt, die sind mit 2 Siegen in das Spiel gegangen. Und da sagst du, willst du mir erzählen,
ja, und wie viel hatte Union vorher? Gewinnt?
Ja, was weiß ich.
Nee, das ist ja viel wichtiger jetzt gerade.
Oh, Typ, ey.
Ja, komm.
Ja, ich sag's dir.
Klick mal ein bisschen schneller da.
Ja, DFB-Pokal, 3-2 gegen Paderborn verloren. Was willst du denn?
Und davor? Bundesliga, wir reden hier über Bundesliga.
Ja, 2-1 gegen Borussia Dortmund gewonnen und ein 2-2 gegen Stuttgart. Toll. Also und das
davor,
ist alles andere
du verheimlichst da irgendwas.
Es ist 1-1 gegen Bayern.
Genau.
Und davor haben sie 3-1 gegen Hertha auf den Sack gekriegt. Und?
Ja, gut.
Ja. Also das ist alles andere als logisch war das für mich.
Okay. Vielleicht hast du recht an der Stelle. Aber ohne Kruse muss man ja hoch anrechnen. Und ich habe noch eine Frage.
Ja, eben, auch noch
ohne Kruse. Wir müssen auch mal wieder über die Handregel reden. Dieses Wochenende. Der Ball springt.
Das machen wir bei euch erstmal.
Der Ball springt Friedrich an die Hand. Kein Elfmeter in diesem Spiel. Wir können das auch gerne jetzt beim Dortmund-Spiel rüber reden. Oder ich glaube, bei Gladbach war auch eine ähnliche Szene. Nee, irgendwo woanders. Nee, bei TSG war, glaube ich, eine ähnliche Szene. Wo es dann Elfmeter gab. Ich blick's. Also. Ich habe mich lange mit meinem Vater darüber aufgeregt, dass diese Regel kein Mensch mehr versteht. In dem einen Spiel springt der Ball an die Hand, dann ist es Elfmeter, egal wo die Hand ist.
Ja, sagen wir mal so. Also
sagt der Kommentator, da wurde für den Fußball gepfiffen, weil es keinen Elfmeter gibt. Und dann denkst du dir so, was ist da los?
Aber jetzt mal ehrlich, fällt dir eine gescheite Regelung ein?
Ja, es muss immer Elfmeter sein, egal wie wo.
Das heißt,
das ist klar für alle. Es ist halt dann so, dann akzeptieren es halt auch alle.
Ja, aber dann gibt es ja 5 Elfmeter im Spiel.
Na, das stimmt ja nicht.
Doch.
Das passiert ja jetzt in diesen Spielen einmal.
Dann würden manche sogar sagen, okay, ich lupfe dir den schnell an die Hand aus 60 Zentimeter Entfernung. Das ist doch auch scheiße.
Was zu beweisen wäre, glaube ich nicht.
Nein. Nein, glaub ich mit meinen technischen Fähigkeiten würde das...
Ja, natürlich, kommen. Du kommst ja über die Technik. Aber bis du vorne bist, das dauert ja dann auch. Da haben die Defensivspieler die Arme schon hinterm Rücken.
Ich stelle mich einfach vorne hin.
Genau. Er wartet auf den langen Ball. Den Außenrissball von Hummels.
Mir fällt da keiner ein, weil natürliche Handbelegung ist immer Definitionssache. Ist immer
subjektiv. War ja wie bei Witzel.
Hand ist Hand, finde ich zu krass, weil dann gibt es auch richtig blöde Handelfmeter, die wirklich nicht dann keiner sind. Also wenn jemand seine Arme so ganz am Körper hat und dann kriegt er sie trotzdem unten an die Hand, da will ich keinen Elfmeter für haben. Was soll die Scheiße? Also, aber gut. Wir müssen uns darüber keinen Kopf machen.
Ja gut, wäre ja schon mal schön, wenn wir hier über eine Lösung diskutieren. Meiner Meinung nach wäre es, glaube ich, transparenter für alle, wenn es halt immer Hand ist. Und wenn es dann ausufert, dann kann man vielleicht nochmal drüber diskutieren, aber ausprobieren kann man es ja mal.
Ja.
Weil dann streitet sich auch keiner mehr drüber. Und dann muss auch nicht der VAR 5 Stunden da drauf gucken.
Nee, aber dann ist es, ich befürchte, dann ist es nicht mehr Fußball.
Ah, das haben wir beim VAR auch gesagt.
Nee, überleg mal Handball, wenn Fuß gepfiffen wird.
Ja.
Ja, dann gibt es aber auch nicht direkt einen 7 Meter, oder?
Ja, dann überlegst
du. So wär's ja dann. Stell dir mal vor, im Handball wäre das so. Das wäre scheiße.
Ja, aber im Handball ist es, glaube ich, nicht so extrem oder so extrem schlimm, weil einfach viel mehr Tore fallen und auch schneller Tore erzielt werden.
Also, was vielleicht cool wäre dann, dass das Handspiel, naja, dann müsstest du auch wieder unterscheiden. Ist auch scheiße.
Ja, oder du machst oberhalb der Gürtellinie und unterhalb der Gürtellinie ist dann indirekter Freistoß oder was? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Da kannst du ja unterschiedliche Strafen dir auch überlegen. Muss ja nicht immer direkt Elfmeter sein.
Angelegte Hand, sofern sie jetzt nicht so ist, also so, sondern so angelegt, dann finde ich es auch okay. Aber ist auch scheißegal.
Sehen ja jetzt die Zuhörer auch, was du da für Gymnastikübungen gerade machst.
So, ich meine, mit einer breitflächigen Hand fände ich blöd. Mit einer flachen Hand am Körper finde ich es nicht gerechtfertigt, Elfmeter zu geben. So, okay. Jetzt kann sich das jeder visuell vorstellen.
Genau.
Schön. So, was haben wir jetzt? Kommen wir zur Eintracht, oder?
Nein. 45. Reden wir mal über den BVB. Also, um ehrlich zu sein, haben wir gespielt wie unter Favre. Es war gut, ja, konnten wir auch nicht erwarten innerhalb von 2 Wochen, dass da so viel passiert. Jetzt aber nichtsdestotrotz hätte es gefühlt nach 30 Minuten schon 2-0 für die Wölfe stehen müssen.
Ja, ich wollte gerade sagen, die defensiv, haben gut losgelegt eigentlich.
Defensiv war es teilweise katastrophal. Über Meunier möchte ich heute nicht reden. Ich habe ihm gesagt, er kriegt die ersten 17 Spiele. Wir haben jetzt 14 Spiele gespielt. Wenn das so weitergeht, muss man darum bitten, ihn ASAP zu verkaufen. Also das uns als Hakimi zu Ersatz zu verkaufen, ist wirklich eine absolute Frechheit. Ja, man muss da sagen, die Wölfe waren in den ersten 30 Minuten drauf, ne? viel griffiger, aggressiver, viel giftiger. Die wollten viel mehr den Sieg. Bei uns war wieder, weiß ich auch nicht, was wir da für einen Schlendrian haben einkehren lassen. Es war wirklich, ja, es war einfach richtig schlecht. Man kann sagen, die Standards, ob gegen oder für uns, spielen wir wie in der 4. Liga. Bis, mit der Ausnahme natürlich, dem 1-0, dass dann der große Retter Akanji aufsteigt, um dann den Ball quasi per Kopf nach einer Ecke von Sancho über die Linie zu drücken. Man muss dazu sagen, Hummels ist hinter ihm auch aufgestiegen und hat ihm auch noch mal an den Hinterkopf geköpft, damit das Ding auch maximal reingeht. Und hat
jetzt schieb's nicht auf Hummels. Akanji hat ihn auch so gemacht.
Wer weiß. Er wurde danach noch mal gefragt. Er meinte, ich habe einen hinter mir gespürt. Ich wusste nicht, dass Mats ist. Aber ja, genau. Und dann fällt das 1-0. Man muss dazu sagen, ja, zu der Zeit waren die Spielanteile ungefähr identisch für beide Teams. Die Würfe waren auch irgendwie zu unterbemittelt, da irgendwie das 1-0 zu machen. Man merkte langsam, Dortmund kommt besser ins Spiel da in der zweiten Halbzeit und kommt auch mehr zum Tor. Bei Sancho ganz, 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 ganz viel Schatten.
Boah, ey, Sancho da richtig, als er den Ball nicht richtig erwischt hat, da muss er den eigentlich ins leere Tor schieben nur, ne?
Am Ende dann natürlich bei dem Konter sehr, sehr viel Licht, was da einmal aufblitzte. Man muss mal gucken.
Beim 2-0, ja.
Gucken, dass er da jetzt endlich mal wieder Konstanz reinbekommt. Klar, der Assist geht auch, also er macht 2 Scorerpunkte, der Assist zum 1-0 geht auf ihn und das 2-0 kassiert er auch. Reus meiner Meinung nach am aggressivsten bei seiner Auswechslung. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Er hat dem Linienrichter, dem vierten Offiziellen was zugerufen, von wegen, wenn ich ein Bayern-Spieler wäre, Punkt, 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 ich habe den Rest leider nicht verstanden. Da dachte ich so, okay, was geht ab? Und ich habe aber auch noch nichts heute dazu lesen können. Also ich weiß noch nicht so, es stand auch nicht in der Nachberichterstattung irgendwie. Da hat er auch so ganz grimmig noch zu dem vierten geguckt oder so. Also keine Ahnung. Und Haaland, erstes Spiel jetzt nach einer 4-6-wöchigen Pause nach seinem Katar-Urlaub.
Ja, was ist mit Erling? Was ist mit Erling los?
Noch nicht da, wo er sein kann. Ach Quatsch, gib den jetzt erstmal 2-3 Spiele, bis der Motor wieder läuft. Der muss halt langsam anlaufen und dann.
Weißt du, Akanji kann treffen ohne Ende und kriegt einfach nicht den Legendenstatus bei dir und Erling.
Akanji davor wieder, ey, da hätte ich fast den Schlamm in den Fernseher geworfen. Aber nee, also müssen wir nicht drüber reden. Ja, war also, ich bin, mir ist sehr bange an dem Gedanken, dass wir am Samstag 18:30 das Topspiel in Leipzig bestreiten dürfen. Und da kann es mit der Form, gibt es da richtig die Hucke voll.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ihr kriegt auf die Fresse.
Ja, glaube ich auch.
Ja, bin ich gespannt.
Dann sind wir uns ja einig.
Dann auf die nächste Aufnahme, das wird toll.
Ja, genau. So, was haben wir denn dann noch? Also, Arminia Bielefeld, Borussia Mönchengladbach. Embolo lässt einiges liegen auf der Alm.
Das wird also, wieder Kritik hageln. Ja. Das wird wieder Kritik hageln.
Gut, das, ich glaube, da stehen wir drüber. Embolo lässt einiges liegen auf der Alm. Also, es dauert lange, bis zur 58. Minute, bis er es schafft, dann das Leder zum 1-0 über die Linie zu drücken. Vorher mehrfach Aluminium, Lattenkreuz und was weiß ich, wo der alles hingeschossen hat. Und für die Gladbacher.
Aber er hat nicht aufgegeben.
Nee, er ist dran geblieben, genau. Und hat.
Aber die waren auch wirklich kurz davor, das Ding irgendwie doch nicht zu gewinnen. Ne?
Genau.
Die waren so drückend überlegen und wenn du das nicht nach Hause bringst.
Das wird dann auch irgendwann, wenn du dann mental nicht auf der Höhe bist, dann lässt du da die Punkte am Ende liegen, aber dann haben sie es doch 1-0 nach Hause gefahren und ja, es war der erste Ligasieg für die Fohlen seit dem 28.11. Und wenn ich dran zurückdenke, wir haben eine englische Woche gespielt und so, das waren schon einige Spieltage seitdem. Also musste es erst nach Bielefeld also gehen.
Es ist schon bitter, die haben 24 Torschüsse gehabt.
Krass, 24. Und ein Tor.
Und ein Tor daraus, ja, das ist heftig. Ja, aber trotzdem stehen sie vor der Eintracht auf Platz 7 mit einem Punkt mehr. Also Gladbach auch wieder dran, scheinen doch noch, haben ja auch die Champions League sehr souverän gespielt.
Ja.
Und sind die noch im DFB-Pokal? Ich glaube schon, oder?
Die Gladbacher, ja, die sind noch
im DFB-Pokal. Ja, genau, die haben gegen Elversberg
5 Minuten. Da können wir auch mal eben kurz drüber sprechen. DFB-Pokal-Auslosung. Ja, falls ihr gegen Leverkusen gewinnt, nächste Woche ist es,
glaube ich, soweit. Spielen wir gegen Rot-Weiß Essen, ja.
Rot-Weiß Essen, ja. Die Blauen fahren nach Wolfsburg. Alles Gute, alles Liebe.
Haben sie alle Chancen.
Der Gewinner.
Wir daheim gegen Paderborn, da erinnere ich mich an ein schönes 3-3.
Ja, genau, wir spielen daheim gegen Paderborn. Gewinner Kiel, Bayern München gegen den SV Darmstadt 98. Jahn Regensburg, 1. FC Köln. Liebe Grüße gehen raus nach Köln an Erik. VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach. Werder Bremen, Greuther Fürth und die Bochumer dürfen in den Osten fahren.
Korrekt.
Genau so sieht's aus. So viel zum DFB-Pokal.
Relativ wurde nämlich gestern Paarung, ne? Außer vielleicht Stuttgart gegen Gladbach. Aber ansonsten gibt es immer klare Favoriten.
Ja,
würde ich auch. Bin ich gespannt. Ein Viertelfinale, da würde es, glaube ich, krachen.
Ja.
Also angenommen, die Favoriten setzen sich durch, dann ist im Viertelfinale ganz schön ausgeglichen.
Auch. Könnte eine Menge passieren.
Judy.
So, dann gehen wir zur TSG nach Hoffenheim. Die TSG, ist das Badener Derby quasi.
Ja, das verstehe ich nicht. Also auch da, ich dachte, der Hoeneß, der ist so hier das Genie mit Bayern.
Spielen jetzt gegen die Blauen,
glaube ich. Meister geworden und so weiter. Denkst du dir so, ey, was ist denn mit euch los? Ja? Und dann ist ein Kramaric auch da. Und
alle dabei,
noch,
ja.
Die waren noch besser. Also auf dem Papier.
Ja, aber man muss auch sagen, Freiburg hat einen Lauf. Streich hat die echt gut eingestellt irgendwie. Also sind alle, haben alle richtig Bock hier. Santa Maria, ja, und sehr früh
das, zum das genau das ärgert mich. Ich habe diesen Lauf nicht getraut.
Ja,
Dito.
Ich auch nicht. Habe auch nicht auf Freiburg gesetzt.
Aber dabei sollte man sich das einfach anschauen und sagen, okay, Lauf, das ja stimmt schon.
Ja.
Freiburg ist gut, sehr gut drauf und das hatten wir auch schon bei der letzten Ausgabe, da hatten wir es auch schon gesagt, haben gesagt, Freiburg am Anfang gar nichts gerissen, jetzt zwei, dreimal gut und auf einmal sind sie wieder voll im Mittelfeld drin und letzten 10 Spiele, 5 Siege.
Ja, vor allen Dingen dann, ich glaube, es stand zur Halbzeit schon 3-0 für Freiburg, oder? Also da war eigentlich schon der Deckel drauf, klar.
Ja, krass.
Genau, Santa Maria zum 1-0, sehr früh in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, nach 10 Minuten circa ungefähr, dann Elfmeter für Grifo, der hämmert ihn einfach hemmungslos rein in der 34.
Ja, Grifo kann das, der ist
er hat auch schon einen verschossen. Ja, genau, und dann Adams mit einem Eigentor slidet er den quasi an Baumann vorbei in die Kasten und dann in der zweiten Halbzeit Bebu noch mit dem Ehrentreffer zum 1-3 für die TSG. Für den SC Freiburg bedeutete das den 4. Bundesligasieg in Folge. Das gab es seit der Saison 94-95 nicht mehr.
Oh.
Das sind auch schon ein paar Jährchen.
Und damals gab es noch Rodolfo Esteban Cardoso.
Ja, genau. So, wollen wir mal eben das magische Dreieck machen?
Du willst es Bodo heute richtig geben, oder?
Ja, das ist doch hier, wir produzieren ja hier qualitativ hochwertigen Content. Da wird er sich darüber freuen, oder nicht?
Ja, ich glaube auch.
Ja.
Gut, machen wir.
Genau, machen wir doch mal das magische Dreieck.
Es ging du um hast, die besten Wintertransfers, außer Erling Haaland.
Ja, das hat mich.
Ich wusste ganz genau, dass du wahrscheinlich dreimal Erling Haaland genommen hättest. Einfach. Und dem wollte ich zuvorkommen.
Ja.
Und ich fand es auch ganz interessant, dass
du. Ich fand es auch sehr interessant. Ich habe sehr viel, also ich habe mich mal bemüht, ein bisschen zu recherchieren und mal ein bisschen auch in die Untiefen von Transfermarkt, die das sehr gut auch aufgearbeitet haben und die Daten da zusammengestellt haben, einzuarbeiten.
So, dann schießen wir abwechselnd, okay?
Schießen wir abwechselnd, ja. Und ich habe mir gedacht, okay, was die besten Wintertransfers, wie definieren wir das? Es oblag ja mir, das auszurufen, okay, was ist für mich der Beste? Und fangen wir mal mit dem, ich würde einfach historisch anfangen. Ich gehe zurück in die, in den Winter 95, 96.
Boah.
Ich habe ein bisschen tiefer gegraben.
Das ist gut,
aber es, ich habe ihn auch nur genommen, weil ich eigentlich auf eine ehemalige Ausgabe von uns verweisen möchte an der Stelle, wo du eine wunderbare Recherche gemacht hast, weil er quasi der manifestierte Mr. Vizekusen ist.
Ah, Carsten Ramelow.
Carsten Ramelow ist am 01.01.96 von der Hertha zu Leverkusen gewechselt.
Ah ja, krass.
Und dieser Transfer hat mir alleine durch die Ehrenrunde, ich weiß gar nicht mehr, wann du sie gemacht hast, aber so viel Freude bereitet. Er ist wirklich
am Anfang, glaube ich.
Er ist der beste Zweite, kann man quasi sagen. Und,
Er ist Vize alles.
Und wir müssten eigentlich nochmal raussuchen, wann das war, weil das war wirklich sehr früh. Das muss so zwischen 10. und 20. Episode, glaube ich, gewesen sein. Da hast du einmal aufgezeigt, was er alles an Vizetiteln gewonnen hat. Und wirklich wunderbar. Mein erster Name an der Stelle vom 1.1.96.
Ja, vor allem, ja klar, bester Transfer. Ich meine, Leverkusen, so einer geht dann in der Winterpause zu Leverkusen und wird da wirklich eine Legende, Nationalspieler, wird Vizemeister, Vize-DFB-Pokalsieger, Vize-Weltmeister, Vize-alles einfach. Ja,
ist der beste Zweite. Genau. Das war mein erster. Dann schießt du mal deinen ersten.
Gut. Ich habe mich erinnert, aber ich bin gar nicht so tief gegangen. Hätte ich aber auch gerne gemacht. Aber ich habe dann ich habe 6 Spieler direkt gefunden, noch seit 2009.
Okay, und dann haben wir auf jeden Fall schon mal keinen gleich. Meine sind alle vor 2009.
Na geil. Siehst du, dann haben wir so eine schöne Arbeitsteilung gehabt.
Ich habe ein paar die habe ich aber alle rausgekegelt.
Ich habe mir gedacht, das wusste ich gar nicht, dass der erst im Winter kam, weil man auch heutzutage niemals denken würde, dass dieser Spieler im Winter wechseln könnte, weil das bedeutet ja, dass er nicht zum Zuge kam, eine Hinrunde.
Aber, wie alt war er denn damals?
Habe ich nicht geguckt. Okay. Aber er hatte auf jeden Fall in Bremen, glaube ich, schon Spuren hinterlassen, ging dann wieder zurück zu Chelsea. Und weil Klaus Allofs ja dann bei Wolfsburg war.
De Bruyne?
Genau.
Mhm. Hat Guter Mann, Kevin, ich habe mich nur auf die Bundesliga konzentriert, ehrlich gesagt.
Ja, aber ist ja reingewechselt. Und hat Allofs seine Connection praktisch mitgenommen und hat gesagt, hier Kevin, guck mal, du hast ja jetzt bei Chelsea wieder nicht geschafft. Und du hast hier schon bei Bremen funktioniert, du passt in die Bundesliga und zack, komm, ich bin jetzt in Wolfsburg. Es ist zwar relativ hässlich hier, aber
wir haben viel Geld.
Wir bauen hier was auf. Genau, und haben Geld. Und du kriegst einen VW Passat obendrauf. Und das hat ihn wahrscheinlich überzeugt.
Der VW Passat
für,
jetzt raus.
Für 22 Millionen fix nach Wolfsburg zu kommen, finde ich auch krass. Hm. Einfach mal im Winter 22 Millionen auszugeben und krass, Kevin De Bruyne zu holen, 2014. Und ich glaube, die wurden ja dann auch gegen euch Pokalsieger, richtig? Mit Hacking. Richtig?
Ja.
Oder?
Ja.
Oder was?
Okay. Die wurden mit Hacking, ich weiß nicht, ob De Bruyne noch dabei war, aber die wurden mit Hacking.
Doch, ich glaube schon.
Ja, Pokal.
Deswegen, ich glaube, das war die Saison.
Das war richtige Scheiße.
Für 22 Millionen geholt und er ist nur 1,5 Jahre später zu Manchester City gegangen für 76 Millionen. Das ist mal ein Geschäft.
Klaus, er lässt sich heute noch auf die Schulter für klopfen.
Ja, und ich meine, aus der Differenz 54 Millionen kannst du ja schon auch irgendwie den Draxler-Transfer rechtfertigen.
Ja, mit Sicherheit.
Obwohl, für den wurde ja dann auch noch bezahlt, glaube ich.
Ja.
Also das war, fand ich krass. Gut. Und das war einer der geilsten Transfers, musst du auch sagen.
Den letzten Jahren, ja, sicherlich.
Das hat sich mega gelohnt, ja.
So, ich gehe zurück. In den Winter 2001, 2002. Aus Sicht von Borussia Dortmund. Einer der wichtigsten Transfers vom SC Freiburg bis in die heutige Zeit wichtig für den Verein und wahrscheinlich auch noch die nächsten Dekaden. Niemand Geringeres als Sebastian Walter Kehl, der uns...
Kehli, stimmt
der? Genau, der uns jetzt ja schon seit fast 18 Jahren, 6.1. ist ja erst in 2 Tagen, seit 18 Jahren quasi beglückt mit seiner Anwesenheit. Deutscher Meister, Doublesieger, Champions League Finalist. Und jetzt Sportdirektor in Spee, der dann hoffentlich in der Lage ist, nochmal den einen oder anderen neuen Impuls auch zu setzen, wird für den Verein sicherlich nach wie vor die nächsten, wenn er nicht irgendeine Scheiße baut und erfolgreich ist, die nächsten Jahre mitprägen. Jahrzehnte wahrscheinlich sogar. Also von daher.
Ja, das ist ein guter. Der hat auch was in der Birne.
Genau.
Das hat man, glaube ich, auch schon, finde
hab
ich,
heute noch mit meinem,
gemerkt als Spieler.
Ich habe heute noch mit meinem ehemaligen Dekan gesprochen, für den ich an der Hochschule gearbeitet habe. Und der hat ihn auch ausgebildet in Ökonomie an der Uni, zu der er dann gewechselt ist. Also mein Ex-Prof. Mhm. Und der meinte auch wirklich, also der hat selber eine Dauerkarte auf der Süd, also der Prof.
Geil.
Und der sagte auch, Kehli, der hat richtig was in der Birne. Also wenn der sich nicht total bescheuert anstellt, dann als Profifußballer und dann kann er richtig was werden. Ja, man weiß es nicht, ne? Also jetzt erstmal Susi ist ja wahrscheinlich schon safe, dass das passieren wird und da muss man halt gucken, wohin die Reise geht. Hängt natürlich auch von seinem, was unterm Strich bleiben wird, ne? Also ob er natürlich dann auch an die Transfererlöse und Historie von einem Susi Zorc anknüpfen kann mit seinem Team dann oder nicht. Sonst ist er nämlich auch schnell wahrscheinlich wieder weg.
Ja, guter Transfer auf jeden Fall. Ich wusste auch gar nicht, dass er im Winter gewechselt ist, krass.
Ja, ich war auch überrascht. Ja, ich habe tief gegraben.
Auch bei der Recherche aktuell, also wirklich muss man sagen, ist so viele gute Spieler auch im Winter gewechselt.
Ja, das macht, ich habe meine Liste.
Da müssen wir deinem Vater auch eine Hoffnung machen.
Ja? Ich habe auch einige interessante Wintertransfers bei den Blauen gefunden, unter anderem Thorsten Legert, 99.00.
Legende.
Ja, da waren so einige bei, ein Penzer und so, die sind alle im Winter gewechselt.
Ein Penzer auch, stark.
Ja. So, gut, machen wir weiter.
Mein nächster Spieler wurde von Gladbach entdeckt, ging dann auch zu den Bayern und hat jahrelang eigentlich konstante Leistung gebracht. Der Brasilianer Dante.
Sehr gut, ja, guter.
Dante wechselte 2009 für 2,5 Millionen und das ist so ein lächerlicher Preis für so einen fähigen Abwehrspieler. Von Standard Lüttich zu Gladbach.
Oh, krass. Ja,
krass, also ja, das ist echt kleines krass. Geld, super guter Spieler, Bundesliga einen Stempel aufgedrückt, brasilianische Nationalelf gespielt, mit den Bayern wäre höchstwahrscheinlich dann auch irgendwann mal das Triple gewonnen oder sowas.
Ja.
Oder zumindest die Champions League, entweder da diese Version mit Schweini oder Heinkes.
Ja.
Und, nicht mit Schweini oder Heinkes, das war ja die gleiche. Ich meine, eins davor noch sogar.
Ja.
Ja, von daher habe ich den aus dem Hut gezaubert, aus dem Zuckerhut.
Oh Gott, ist der schlecht. Aber jetzt, wo wir knapp über eine Stunde aufgezeichnet haben und dein Vater so lange auf die Folter gespannt haben, der dritte Spieler, den ich hier zum Besten geben möchte, Götze, ist ein ehemaliger Spieler von Eintracht Frankfurt.
Oh, wunderbar. Wen hat es erwischt?
Es gab einige Kandidaten. Ich weiß nicht, hast du den letzten? Sonst würde ich mal kurz, ich habe noch mal so ein paar, wo ich wirklich überrascht war, dass das Wintertransfers war. So ein Kayo, Martin Fenin. Die in 7-0-8.
Ja, Fenin kann ich gewechselt. Mich noch erinnern. Der hat nämlich im ersten Spiel
beide 0-7-0-8 gewechselt.
Hattrick.
Ja, beide 0-7-0-8
direkt gewechselt. Hattrick. Und Caio war natürlich geil. Wir haben wieder einen Brasilianer. Ein bisschen schnicken hier.
Aber ich gehe noch weiter zurück in den Winter 2003-2004.
Oh Gott.
Am 01.01.2004 wechselt vom VfB Stuttgart niemand Geringeres als Ioannis Amanatidis. Zur SGE.
Johannes,
der Man muss Krieger. Dazu sagen, es handelt sich dabei um eine Leihe, bevor er 2005 fix verpflichtet wurde.
Ja.
Und ich muss einfach sagen, wir haben uns ja 2006 erst kennengelernt und in dieser Zeit, die er bei euch war, hat er mir einfach auch maximal viel Freude bereitet, weil er dir so viel Kopfzerbrechen bereitet hat. Und ich muss auch noch dazu sagen, unvergessen ist auch, und da bin ich erst wieder drauf gestoßen, als ich die Recherche gemacht habe, wie er sich einfach ins Training geklagt hat am Ende seiner Karriere bei der Eintracht, weil er noch Anrecht als Profifußballer hat, auch auf professionelles Training. Ich glaube, das war so 2011.
Ja, gut, das sind Details, die dann verschwimmen. So.
Ja, verschwimmen. Man hat sich dann auf noch eine höhere Abfindung geeinigt, dann ist er auch, glaube ich, abgehauen, irgendwie nach Griechenland oder sowas. Aber ja. Mr. Amanatidis.
Aber es war auch schon irgendwo ein geiler Typ. Also,
ja, klar.
Ja, deswegen, also
ja.
Es war schon Ja, wir hatten ja auch noch Torfanis Gekas.
Ja, genau. Ja, ja. Deswegen. Aber ich hatte, ja, das waren so meine ersten, wo ich auch wirklich sage, Amanatidis, da habe ich ja auch Spiele dann im damaligen, was war das, die Commerzbank Arena damals, habe ich da ja verfolgen dürfen auf Gästeseite und da hat er uns, glaube ich, auch schon mal den einen oder anderen eingeschenkt.
Und meine Fresse, wie der aussah. Ne? Also er kam natürlich auch, war dann auch mal im verhassten Lautern, ja, also ekelhaft. Ja. Aber er war dann natürlich, wie der am Ende, so diese langen Haare, der Vollbart, so echt wie ein Penner, den du irgendwie auf, in der Hecke gefunden hast und gesagt hast, kannst du nicht auch kicken? Und aber ein geiler Typ, ja. War definitiv eine Bereicherung. 158 Spiele sehe ich gerade für uns. Ja. 49 Tore.
Ja, genau, über 40
also jedes Tore, dritte Spiel eine Bude gemacht und dazu noch 16 Assists. Also einen Scorerpunkt alle 2,9 Spiele oder sowas. War schon, war schon ein fähiger Typ. Und ich glaube, mit ihm kam dann auch dieser griechische Torjubel-Song bei uns.
Ach, okay. Was ist das, Sotaki oder sowas, ne?
Ja, genau. Mhm. Deswegen, ja, gute Wahl. So, dann kommen wir zu meinem letzten hochgradigen, besten Wintertransfer. Und ja, wir haben ja schon oft über ihn gesprochen. Du wirst auch noch einsehen, dass er eine Legende des BVBs wird. Nein, ich habe wirklich überlegt, Akanji zu nehmen. Den habt ihr, ich habe mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass ihr den wirklich im Winter geholt habt. Dann habe ich aber die Ablöse von 21 Millionen gesehen und habe mir gedacht,
mach's nicht besser.
Nee. Zu diesem Kurs würde ich ihn jetzt noch nicht mal auf dieses Podest der drei besten Wintertransfers.
War kurz am Zweifeln an dir.
Dann hatte ich kurz überlegt, Rashica zu nehmen von Bremen. 7 Millionen im Winter, kann man mal machen, auch gut. Habe dann aber gesagt, boah, nee, das reicht mir auch nicht. Bin dann weiter zu Cunha gegangen, weil wir ja schon wieder jetzt am Wochenende...
Meine Güte, jetzt kommen wir zum Punkt.
Okay, es ist Roberto Firmino.
Ah, guter Mann, PSG oder was?
2011 in der zweiten Liga, glaube ich noch, von Hoffenheim in der Winterpause geholt. Und ich weiß noch genau, da habe ich mir nämlich durchgelesen, dass Rangnick, glaube ich, Wahnsinn. In 2 Jahren aufsteigen wollte. Aber sie standen nach der Hinrunde schon so gut auf dem Platz 4 oder 5, dass der Aufstieg möglich war. Und dann haben sie einfach als Zweitligist 2011, damals für eine abartige Summe, ja, also ganz kurz, Gladbach, erste Liga, 2009, 2,5 Millionen für Dante. 2 Jahre später, Hoffenheim als Zweitligist, 4 Millionen für Firmino, von Tom Benze, war wohl der Verein aus Brasilien, und der hat halt brutal eingeschlagen. Ne? Mhm. Also die sind mit dem aufgestiegen, dann haben die ja noch diese furiose Hinrunde gespielt, als sie
Herbstmeister,
als auch Herbstmeister wurden und sowas. Und der Wechsel dann zu Klopp und jeder hatte zu Liverpool und hatte eigentlich dann gedacht, dass es vielleicht so der Sprung ein bisschen groß ist von Hoffenheim zu Liverpool.
Wahnsinn, ne?
Aber mittlerweile bei Liverpool mit Spitzname Bobby auch ein einfach dermaßen eine Duftmarke hinterlassen, dass er da unangefochtener Stammspieler ist und weiß nicht, seine 70, 80 Millionen wert ist. Wahnsinn.
Ja,
und einfach entdeckt von Hoffenheim. Ein Weltstar.
Ja.
Im Winter.
Ja, absolut.
Also
ja.
Das fand ich dann doch noch
ein
bisschen besser als Akanji.
Sehr gut, sehr gut.
So, jetzt haben wir hier 1:08. Jetzt können wir aber langsam mal über die Eintracht reden, oder?
Willst du nicht wissen, welches magische Dreieck wir nächste Woche machen?
Ah, das würde ich auch schon gerne wissen, aber ich habe das nicht
gemacht. Der Bolo, ey, der steigt hier mal durch Nöhre. Ja, also, ich habe ja so eine Herrscher an Autoren, die ich hier beschäftige im Hintergrund. Und haben mir nochmal.
Wieder so eine User-Sache.
Die haben mir so Knochen zugeworfen. Ich weiß noch nicht, ich finde es nicht schlecht. Ich habe aber selber noch keine spontanen Antworten darauf. Welcher Profifußballer oder welche drei Profifußballer haben vermutlich Verbindungen zur Mafia?
Boah.
Ich habe jetzt bewusst die Italienischen gesagt, das war eigentlich auch noch Teil davon, aber so können wir vielleicht auch noch andere Gangstergruppen mit einnehmen.
Also ich würde mal sagen, da gibt es bestimmt, wenn man googelt, auch nachweislich welche.
Ja, vielleicht findet man ein paar gute Geschichten und so.
Das
und
definitiv, ja. Und es gibt, ich werde es aber auch ein bisschen meiner Fantasie.
Ja, natürlich. Also es ist ja das Schöne, dass wir hier auch vielleicht die ein oder andere kreative Geschichte zum Besten geben.
Es steht auch nicht fest, welche Mafia, ja.
Nee, deswegen habe ich Italienische jetzt rausgenommen. Das nehme ich jetzt hier weg.
Ach so,
gut. Weil ich wissen mehr, ich finde einfach nur, welche Profifußballer haben vermutlich Verbindungen zur Mafia.
Max Kruse.
Das sind ja auch harte Unterstellungen, aber das ist ja nur Theorie. Wie bitte?
Max Kruse und Wettspielmafia könnte natürlich auch.
Da könnte ein bisschen was das sein. Ja, da gibt es schon so einige. Genau.
Okay, gut.
Ja, da ist ein bisschen Arbeit. Ja.
Ich weiß nicht, was ich von unseren Hörern halten soll, ganz ehrlich, aber gut.
So.
Die Fußballer, die wir gerne als Schwiegersöhne hätten, die Fußballer, die Verbindung zur Mafia haben. Ja, also, ich weiß nicht, was sie nehmen, aber manchmal hätte ich auch gerne einen Teil davon.
Ja. Ich auch. So, mein Freund, dann sprechen wir mal eben kurz über die Überraschung des Wochenendes. Die im Deutschen Bankpark zu Frankfurt. Wie bitte?
Über Dortmund haben wir doch schon gesprochen.
Und war das die Überraschung des Wochenendes? Ich fand eher, dass der Tabellenzweite in Frankfurt ins Straucheln kommt.
Ja, sehr klar. Also wer sich die Aufstellung angesehen hat, der hat sich direkt gedacht, alles klar, das Ding geht an die Eintracht. Mhm. Erstmal müssen wir Dost verabschieden, ja? Bass, der uns...
Ja, das habe ich mir aufgeschrieben. Ey, ich habe noch gesagt Freude. Vor der Saison, über den werden wir viel reden. Jetzt hat er nicht mal eine Halbserie gespielt. Was soll denn das?
Naja, der eineinhalb Serien gespielt. Also...
Nee, also jetzt
insgesamt. Aber Dost, Dost gegangen und wir kriegen 3 Millionen, glaube ich. Dann haben wir gedacht, what? Okay, wenn jemand 3 Millionen für den zahlt, dann gerne.
Adieu.
Und sparen ein hohes Gehalt ein. Von den Fans seit eh und je kritisch gesehen. Silva ohnehin der bessere Torjäger. Und in Kombination mit Silva geht halt auch nicht unbedingt, weil Silva ist schon nicht der Schnellste, kann aber wenigstens knipsen. Und wir können uns vorne nur eine lahme Gurke leisten. Und deswegen muss es eben Silva sein, der macht wenigstens noch Buden. Und deswegen absolut guter Move, finde ich. Ragnar Ache ist, glaube ich, wieder auf dem Weg der Besserung. Muss man jetzt mal gucken. Ich glaube, sie würden gerne noch nachlegen. Bin mir aber nicht sicher, wen sie holen. Zirkze ist angeblich eine mögliche Lösung. Jovic ist wahrscheinlich vom Gehalt her zu teuer. Da sind auch andere Kaliber dran. Und was habe ich noch gehört? Ach so, Cenk Tosun natürlich, der im Sommer auch schon mal Thema war, der bei Everton auch sich nicht durchgesetzt hat. Ja. Und als ehemaliger Frankfurter ja vielleicht sein Glück nochmal bei seinem Heimatverein suchen will. Ja, ist
auch so ein Holzbein, ne? Passt.
Nö, ich glaube, der kann schon was, aber er ist halt auch Ende 20 und denkst auch so, ja, weiß nicht, ob der jetzt...
Keiner für die Zukunft, oder?
Ja, genau, also keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Jovic wäre mir so am sichersten, da kannst du den noch vorne reinstellen, schießt dich vielleicht ins internationale Geschäft. Real ist glücklich, dass er Spielpraxis hatte.
Ja.
Und ja, warum nicht? Gut, ansonsten dahinter Kamada und Younes auf den Außen, Durm, der sich wirklich festgespielt hat, und Kostic, der natürlich eine Bank ist. Und dann muss man sagen, Rode ersetzt durch Hasebe, und Hasebe ist einfach... Das ist wirklich der Rotwein der Bundesliga. Je älter, desto geiler wird er, ja. Und da ist das Alter komplett egal. Ich weiß nicht, wie der das macht, aber Makoto ist einfach so die Ruhe in sich. Der lenkt das Spiel, der ist so unaufgeregt, so herrlich unaufgeregt. Und auf einmal ist da auch ein Gibril Sow, der spielen kann. Der auf einmal spielen kann. Und der hat uns, glaube ich, 13 Millionen gekostet. Und ich war richtig wütend über diese Ausgabe, weil bislang hat er halt einfach nur nicht abgeliefert. Aber Hütter kannte den, ja. Der wurde mit dem, glaube ich, Meister in Österreich. Und jetzt hat er 2 gute Spiele. Ich will noch nicht zu hoch jubeln, aber er hat wirklich sehr gut gespielt, auch krasse Laufleistungen. Und die beiden, Hasebe und So, da im defensiven Mittelfeld, das war ein Genuss, den zuzuschauen. Dahinter Hinteregger, eine Kante, Abraham, der wird jetzt leider irgendwann gehen. Das wird auch schwierig. Ich hoffe, dass er dann Hasebe hinterzieht und dann Rode neben So spielen wird. Und dann hast du noch einen Dicker, der ein geiles Geschäft war. Keine Ahnung, was der gekostet hat. 3-4 Millionen oder was. Der muss jetzt, weiß nicht, 15 oder sowas wert sein. So, und dann hast du aber einen Leverkusen, das natürlich auch sehr spielstark ist, aber die haben auch sehr viele Verletzte zu beklagen gehabt. Die nichtsdestotrotz aber eine überragende erste Elf. Also mit Schick, Javi, Bailey, Amiri, Wirtz, Baumgartlinger, Tapsoba, der ist auch übrigens ein Wintertransfer für 17 Millionen oder
Ach,
so
okay. weiter. Ach, okay, wusste ich nicht. Ja.
Demir Bay, Bellarabi und Alario eingewechselt. Also sie hatten zumindest noch so viele Spieler, dass sie drei vernünftige, krasse Spieler einwechseln konnten. Also so ganz auf die Verletzungen kann es Leverkusen also auch nicht schieben. Und wir haben engagiert angefangen, aber dann das Tor kassiert und das Tor war...
Tor des Monats.
Ich will es bezeichnen als glückliche Weltklasse. Denn ich glaube, Wirtz wollte den Ball über drei Frankfurter drüber lupfen, hat den Ball nicht richtig erwischt und er ging nicht über die Frankfurter, sondern irgendwie zwischen die Frankfurter durch, so halb hoch. Richtig. Also A, glücklich, dass der Ball durchkam, obwohl er ihn aber nicht richtig Amiri erwischt hat. Wahnsinn. Amiri kriegt den irgendwie in den Rücken gespielt, dreht sich aber so und nimmt den Ball mit der Drehung mit und will ihn, glaube ich, einfach nur mitnehmen. Mhm. Ja? Dabei tunnelt er aber wen?
Durm.
Ich weiß es nicht. Durm. Tunnelt er Durm mit dieser Drehung und Ballmitnahme, um dann direkt vor Trapp zu stehen, der rausgerannt kommt. Amiri steht aber auch suboptimal mit dem Rücken zum Tor und denkt sich dann, okay, meine einzige Lösung irgendwie ist, die Hacke zu versuchen und trifft halt damit. Also Wahnsinn. Ein geiler Lupfer in den Lauf, eine geile Ballannahme inklusive Tunnel und dann noch mit der Hacke ins Tor. Das ist
doppelter Tunnel. Er hat Trapp auch getunnelt.
Trapp auch getunnelt, ja. Also unfassbar geiles Tor, aber halt auch glücklich ist zustande gekommen, aber ist auch scheißegal, es sah einfach geil aus. Du kassierst und du dachtest, ich sitze halt da, Eintracht kassiert das Tor, ich denke so, Alter, was? Wahnsinn. Also da ist so viel Glück dabei, aber auch so viel Können und es sieht einfach schön aus. Als Fußballer muss man halt auch einfach sagen, so, ja,
sehr,
es ist
sehr schönes
ein
Tor.
Schönes, es ist ein Gemälde von einem Tor.
Ist es, wirklich. Deswegen wahrscheinlich schon jetzt, wann war es, der 2. Januar, Tor des Monats wahrscheinlich schon gefallen. Also das war wirklich, da muss einiges noch passieren, dass das nochmal zu toppen ist, diesen Monat.
Wir haben ja noch Younes.
Genau.
Wir haben noch Younes, der sich gedacht hat, Moment mal, es wird aber jetzt mal Zeit für mein erstes Tor im Dress der Eintracht. Und da muss man auch sagen, so grandioser Ball in den Lauf und Younes macht das eiskalt. Wie der, der hat so eine geile Statur, der ist so klein, so schnell, so flink, da wudeln die kleinen Beine und
freue ich mich für dich, dass das Jahr gut gestartet ist.
Macht er da richtig schön ins eiskalt, ins linke Eck und freut sich seines Tores berechtigterweise. Und dann steht es 1-1 und das war auch mein Tipp. Und wer hätte es gedacht, die Eintracht spielt auch in der zweiten Hälfte gut. Und so kommen wir dann zum Eigentor des tapsigen Tapsobars.
Mhm.
Genau. Vorbereitung Kamada, und Kamada hat mich auch zur Weißglut getrieben. Also Kamada ist auch so, das ist so für mich Gacinovic in besser. Also er ist schon so gut, dass er Stammspieler bei uns ist, aber auch eine Abschlussschwäche. Meine Fresse. Dir glaubt niemand, dass der mal gegen Arsenal London, glaube ich, drei Tore in der Europa League gemacht hat oder sowas, als wir da gewonnen haben. Ja. Der hat da manche Dinge, ey, wir haben so viele Chancen gehabt und dann verkackt er diese Dinger. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich hätte es auch nicht gedacht, du kennst ja die Eintracht, ich hätte es auch nicht gedacht, dass sie das irgendwie über die Zeit retten, aber haben sie dann doch geschafft. Und zu meiner Freude, ich meine, da verzichte ich gerne auf die Kicktipp-Punkte. Haben wir dann gewonnen und stehen auf Platz 8. Wir sind wieder dran.
Ja, ihr seid wieder da. Du hast noch einen Punkt vergessen. Leverkusen hat ja am Ende wirklich auch nochmal alles reingehauen. Also Hinti hat ja dann auch nochmal so tölpelhaft ans Lattenkreuz geschossen, ans eigene. Da habe ich ja kurz gedacht.
Das war so geil.
Da muss Marco und
das war wirklich gut, ja.
Bodo richtig der Atem gestockt haben. Aber ja, also an sich schön, dass ihr gewonnen habt. Danke.
Ja, hätte auch keiner gedacht, glaube ich. Leverkusen war ja super drauf. Und das gibt mir jetzt auch Hoffnung für den DFB-Pokal, ja.
Und stimmt, ihr spielt ja direkt wieder gegeneinander nächste Woche.
Genau, und das ist ja auch sensationell. Die Eintracht ist ja durchaus eine fähige Mannschaft im DFB-Pokal. Ja. Und wenn wir danach auch noch zu Rot-Weiß Essen müssen, vor leeren Rängen, ist das natürlich leichter, gegen so einen Außenseiter zu spielen.
Absolut.
Ja. Und dann, wenn du das gewinnst, dann stehst du auf einmal im Viertelfinale.
Mal den Tag nicht vor dem Abend loben.
Und jetzt dann bist erstmal du nur noch drei schlagen. Siege vom nächsten DFB-Pokal. So schnell das geht schön, das. Ja. Und dann ist auch schon wieder Mai, dann ist wieder Sommer, dann ist wieder locker, dann können mehr Leute ins Stadion. Und dann werde ich mir wieder für 1.000 Euro ein Ticket auf Kleinanzeigen holen, damit ich den DFB-Pokalsieg live erlebe. Ist das schön.
Es sind tolle Perspektive. 2021 wird ein super Jahr. Finde ich ein tolles Schlusswort. Und ja, ich glaube, dann haben wir jetzt auch genug zur Eintracht gesprochen. Bodo wird sich freuen und dann danke, machen wir zu, oder?
Den PC ein bisschen Lob, oder? Was denkst du denn jetzt über den Eintracht-Sieg? War das nicht geil? Ist ja auch im Sinne der Borussia, oder nicht?
Willst ja, ich habe mich doch bedankt gerade.
Ja, okay. Es ging ein bisschen unter, okay.
Ja. Hast du mehr erwartet. Also, ja, danke. Also, ich finde es gut, dass ihr die Leverkusener in Schlagdistanz haltet. Ich sehe nach wie vor, auch nach dem Spiel gestern gegen die Wölfe, die Champions League immer noch in Gefahr. Und da ist jede Niederlage vor den vor uns Stehenden wichtig. Also herzlichen Dank an der Stelle. Ich habe selber nicht damit gerechnet, hast du auch meinem Tipp entnommen. Von daher schön, dass es geklappt hat.
Ach, schön.
Also in diesem Sinne, frohes neues Jahr. Freue mich auf die nächste Ausgabe. Ach. Episode 65 dann schon nächstes Jahr. Ja, was kommt noch? Nächste Woche.
einen sehr guten Witz gibt's noch, der kein Witz ist. Katar. Mhm. Hast du das gehört, dass die in einer EM-Quali-Gruppe mitspielen sollen?
Ach so, ey. Ja, ich dachte, da müssen wir drüber gehen. Ich finde, der Fußball macht sich nur noch lächerlich. Also UEFA, FIFA, kannst du alles.
Das ist der Wahnsinn. Katar, die sind doch jetzt als Gastgeber gesetzt.
Ja, ja.
Und die nehmen außer Konkurrenz, dürfen sie einfach an der europäischen Qualifikation teilnehmen. Das ist so ekelhaft. Als ich das gehört habe, hätte ich mir am liebsten gedacht, so, okay, alles klar, bitte niemand, diese WM schauen. Einfach boykottieren den Scheiß. Und ganz ehrlich, ich finde es eigentlich auch kacke, dass ein DFB oder dass die großen Nationen, die großen Fußballnationen, dass die das akzeptieren.
Ja.
Die sollen einfach
nicht dabei, sagen, aber auch die sind ja alle im Boot, ne? Also nicht umsonst ist.
Habt ihr nicht mehr alle Latten im Zaun?
Der ein oder andere Funktionär nach der Abstimmung ja mit diversen Luxusuhren im Gepäck nach Hause geflogen und so weiter.
Ja, aber letztendlich liegt es ja auch an den Spielern, da irgendwie Druck zu machen oder sowas. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es jeder deutsche Nationalspieler geil findet.
Nein, natürlich nicht, aber es geht um Cash und die Möglichkeit, Weltmeister zu werden.
Die kühlen ganze Stadien runter.
Ja, ich bin ja bei dir, dass das völliger Wahnsinn ist, was da passiert. Müssen wir uns nicht erzählen gegenseitig. Das wissen wir, glaube ich. Und ich schätze unsere Zuhörer auch so mündig und bei Verstand ein, dass sie das auch einordnen können, was das für ein Kokolores ist, der da stattfinden wird Ende nächsten Jahres.
Das ist wirklich scheiße. Da lobe ich mir Bobadilla, der einen Nacktjubel gemacht hat. Hast du das gesehen?
Nein. Das haust du bitte in die Shownotes und teilst du gleich nochmal mit mir. Das finde ich gut, dass wir jetzt auch nach diesem Downer unsere Zuhörer mal nochmal mit was Positivem raussenden.
Das ja, heißt, ich poste ein Bild in unserer Story auf Instagram. Das ist
okay,
großes Kino.
Das. Großes Kino, so machen wir das in diesem Sinne. Da gibt es dann auch wieder hier magisches Dreieck übrigens, ne?
Von ja, sicher, Marco, ich muss kuratiert. Auch das letzte posten, ja.
Ja, ausgezeichnet. Judy. War wieder schön. Bis nächste Woche, mein Freund.
Fantastisch, mach's gut.
Ciao zusammen.
Bleibt gesund!
Ja.